Deutschlandfunk.
Ronja wird von Nachrichten überflutet. Gerade ist ihr Freund bei einem Unfall gestorben. Und jetzt wollen alle wissen, was ist passiert. Wie geht es, Ronja?
Und ich weiß noch, dass mich das total überfordert hat und tatsächlich auch einer der Gründe war, weshalb ich anfangs mich nicht ganz auf meine eigenen Gefühle und meine Trauer fokussieren konnte.
Erst nach der Beerdigung hören die vielen Nachfragen auf.
Und ich konnte erstmal so ein bisschen mich mehr auf mich fokussieren. Und es war natürlich ein Schock.
Aber wie soll's jetzt weitergehen?
Facts und Feelings.
Hallo, ich bin Charlene Rogall. Schön, dass ihr dabei seid. In jeder Folge sprechen wir hier über ein emotionales Thema, das uns nicht mehr loslässt. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Heute geht es um den Umgang mit Trauer. Ich weiß, das Thema ist vielleicht was, was man eher wegschiebt, weil es ja auch keine positiven Gefühle auslöst oder einen auch so hilflos fühlen lässt. Aber um dieses Gefühl aufzufangen, hole ich mir auch heute Input aus der Wissenschaft. Wir fragen uns, was geht in uns vor, wenn wir trauern? Was macht Trauer mit unserem Körper? Spoiler, eine ganze Menge. Und wie können wir unterstützen, wenn wir selbst nicht von Trauer betroffen sind? Ronja ist 21, als ihr erster Freund bei einem Unfall stirbt. Die beiden haben sich als Teenager kennengelernt und sind zusammengekommen. Der Unfall ist jetzt 6 Jahre her. Ronja hat mir erzählt, dass ihr Trauergefühl am Anfang so ein bisschen diffus war.
Der Körper hat das noch gar nicht realisiert und muss das erstmal verarbeiten. Man denkt, die Person kommt jede Sekunde um die Ecke. Es kann nicht sein, dass mir sowas passiert, denkt man sich. Und tatsächlich ist man auch eher taub. Also ich zumindest hatte ein sehr taubes Gefühl. Und ich hatte halt von der Ärztin damals auch Tabletten verschrieben bekommen, die einen so ein bisschen müde machen.
Und was würdest du sagen, hat dir dann so in den ersten Momenten geholfen, wenn du sagst, die Tabletten, ich würde jetzt mal vermuten, so Beruhigungstabletten, das hat dich nicht wirklich klarer sehen lassen oder klarkommen lassen?
Also es hat mir unheimlich viel geholfen, mit Menschen darüber zu sprechen und auch ja in dem Moment dann zu meinen Gefühlen zu stehen. Dann habe ich auch die Spiritualität für mich entdeckt. Für mich bedeutet Spiritualität, mich weiterzuentwickeln und achtsam durchs Leben zu gehen. Der Optimismus, den man wiederfindet, den Sinn des Lebens. Und ich muss echt sagen, das hat mir sehr weitergeholfen.
Du hast ja auch gesagt, dass dein Umfeld irgendwie präsent war, Freundinnen, Familie. Was ist da gut gelaufen? Weil ich finde, oft hört man ja auch, dass es so eine Überforderung gibt.
Ich muss leider sagen, bei mir war im Umfeld auch viel mit Überforderung. Es gab aber auch Menschen, die dann auch wirklich mich gefragt haben, soll ich vorbeikommen, und ich dann einfach reden durfte. Und sowas ist auch total wichtig, weil, wie gesagt, viele Menschen waren sehr überfordert, wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ich habe mich in dem Moment dann auch von vielen Menschen nicht gesehen gefühlt.
Was war da los? Willst du da nochmal genauer drauf eingehen?
Ja, also sagen wir mal so, es ist wichtig, dass wenn jemand trauert, wenn jemand jemanden verloren hat, dass man einfach da ist und in dem Moment einfach mal sich selber vergisst und seine eigenen Themen vielleicht mal beiseite schiebt, dann das Thema anzusprechen. Also viele haben sich auch gar nicht getraut, das Thema in der Gegenwart anzusprechen, weil sie dachten, okay, vielleicht ist das dieser wunde Punkt, vielleicht bricht die Person jetzt wieder in Tränen aus. Aber eigentlich ist das das, was man in dem Moment möchte. Man möchte darüber sprechen. Und ich zum Beispiel war am Wochenende viel unterwegs und da gab es dann auch Menschen, wo ich dann mitbekommen habe, die da halt kein Verständnis für hatten. Und ich finde halt, wenn man in so einer Situation nicht ist, wenn man nicht weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren, dann kann man nicht darüber urteilen, wie die Person mit der Trauer umgeht.
Du warst quasi, sag ich mal, feiern, dann viel danach und da waren die Leute so verwirrt, oder wie?
Genau, ich war viel mit meinen Freunden, habe versucht, mich abzulenken, in dem Moment leider dann auch mit Alkohol. Und ja, Menschen, die diese Situation selber nicht kennen, haben das dann, soweit ich das mitbekommen habe, auch nicht verstanden.
Ronja ist damals in einem Ausnahmezustand. Für Körper und Gehirn kann ein Trauerprozess extrem belastend sein. Das hat mir Bastian Willenbock erklärt. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Bastian Willenbock sagt, Trauer bedeutet gerade am Anfang erstmal Stress. Kurzer Körpercheck. Es werden Hormone dann ausgeschüttet, vor allem Adrenalin und Cortisol. Das führt dazu, dass Blutzucker und Blutdruck steigen können. Die eigenen Herzschläge, die können wir auch deutlicher spüren. Und on top kann Schwindel kommen. Vielleicht kennt ihr einige dieser Symptome ja auch, wenn ihr schon mal so richtig doll Stress hattet. Und wenn der Trauerprozess länger anhält, dann kann sogar unser Immunsystem darunter leiden.
Also, dass man reduzierte Immunfunktionen hat, dass so Entzündungsmarker höher sind und dass es auch da sozusagen man vielleicht sogar eher auch sich körperlich krank fühlt und dann auch körperlich kränker ist.
Trauer kann krank machen, bestätigt mir Bastian Willenbock.
Wenn das unangemessen wird, also wenn es auch sozial nicht mehr gut eingebettet wird und wir jetzt Trauerreaktionen haben, die deutlich länger und deutlich intensiver sind, als das vielleicht üblich ist und auch mit ja, Schwierigkeiten verbunden, dann kann man sowas wie die anhaltende Trauerstörung entwickeln. Das ist eine Diagnose, die gibt es jetzt in dieser neuen ICD-Klassifikation. Das bedeutet, dass man mindestens 6 Monate eine sehr intensive und atypisch lange Trauerreaktion hat.
ICD-Klassifikation, das bedeutet, diese Störung wurde jetzt in ein internationales Standardwerk aufgenommen. Grundsätzlich gilt, Trauer zuzulassen und nicht zu unterdrücken, das ist der gesündeste Weg, meint Bastian Willenbock.
Trauer ist erstmal nichts Schlimmes und auch Stressreaktionen sind erstmal nichts Schlimmes. Dafür ist sozusagen ist der Körper ja so entwickelt worden. Es hat ja Funktion sozusagen, denn wenn was Schlimmes passiert, dass man Stressreaktionen vielleicht ja auch dabei helfen können, mit diesen Stressoren gut umzugehen.
Aber klar, das kann auch Angst machen, wenn man den Eindruck hat, Hilfe, ich komme aus diesem Trauerloch gar nicht mehr raus. Ronja hat es auch stark gefühlt. In dunklen Momenten wollte sie sich auch ein Leben ohne ihren Freund gar nicht mehr vorstellen.
Und dann ist es halt ganz wichtig, sich seiner Familie oder seinen Freunden anzuvertrauen. Ich weiß noch, ich hatte bei meiner Mutter mal so einen Satz gesagt und dann hatte sie halt direkt für mich eine Trauertherapeutin organisiert und hat dann Gott sei Dank auch reagiert.
Was würdest du sagen, war in dieser Zeit eine Erinnerung, an die du besonders gerne zurückdenkst, was dir geholfen hat?
Also mir hat die Spiritualität wirklich sehr geholfen. Ich war in der Zeit erstmal 3 Monate auch arbeitsunfähig. Ich wurde auch krankgeschrieben und hatte dann viel Zeit, die Trauer nicht zu verarbeiten, das ist zu früh gesagt, aber mit mir selber mich zu beschäftigen. Mein Partner, mit dem ich 6 Jahre lang zusammen war, war nicht mehr da. Also musste ich irgendwie gucken, wie ich alleine vorankomme. Und ich bin da auch sehr stolz drauf, dass ich das auch alleine hinbekommen habe.
Hattest du irgendwie so feste Rituale, die du dir erarbeitet hast oder so besondere Tage, die für dich so Meilensteine waren?
So direkt tatsächlich nicht. Also an Jahrestagen oder am Geburtstag gehe ich gemeinsam mit einem Freund von meinem verstorbenen Partner, gehen wir gemeinsam zum Grab und sprechen nochmal über früher. Aber sonst gehe ich tatsächlich nicht so oft zum Grab. Ich habe tatsächlich für mich selber herausgefunden, dass die Person für mich nicht auf dem Friedhof liegt, sondern in meinem Herzen ist. Und daher habe ich tatsächlich sonst keine Rituale oder so.
Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Wo würdest du denn sagen, stehst du jetzt gerade mit deinen Gefühlen, mit deiner Trauer?
Also ich würde sagen, dadurch, dass ich so viel an mir in den letzten 6 Jahren gearbeitet habe, kann ich endlich auch so meine Gefühle viel mehr zulassen, ausdrücken und erkennen. Davor konnte ich das nicht so gut. Auch das erste Jahr nach dem Unfall konnte ich das auch noch nicht so gut. Und mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen und spreche aber immer noch gerne darüber. auch auf TikTok zum Beispiel. Und das hilft mir auch ungemein, da immer noch drüber zu sprechen tatsächlich.
Ihr habt es bei Ronja gerade gehört. Trauer ist nichts, was wir überwinden und dann ist alles gut. Trauer ist ein Prozess, der uns verändert. Das ist die Haltung von Sandra Stelzner-Mürköster. Sie ist Trauermentorin, Autorin und begleitet Menschen in ihrem Trauerprozess.
Ich beschreibe Trauer als einen transformativen Prozess insofern, dass jeder Mensch, der das einmal erlebt, nie mehr der Mensch sein wird, der er einmal war. Und es ist ja auch nicht Ziel, irgendwo zurückzukehren zu einem Punkt, den es nicht mehr gibt, weil es einfach den Menschen nicht mehr gibt, sondern auch ja die Trauer als eigenen Anteil zu akzeptieren, der ja auch für die Liebe steht, die zum Verstorbenen ja auch immer bestehen bleibt. Das geht ja nicht weg, nur weil jemand stirbt, sondern die Liebe und diese Verbundenheit bleibt ja und das darf einen neuen Platz im Leben bekommen, sodass der Tod und die Trauer nicht alles beherrscht, aber gut integriert ist und auch insofern es möglich macht, weiterzugehen.
Es gibt ja, oder zumindest habe ich das Gefühl, das hat die ein oder andere Person schon mal gehört, diese Phasen der Trauer. Ist das überholt? Ist das Quatsch? Was ist da dran?
Naja, also ich bin immer sehr vorsichtig, jetzt langgelebte Theorien, die auch so gelehrt werden, als überholt zu bezeichnen. Ich kann ja von meinem eigenen Empfinden sprechen und das mache ich an der Stelle auch gerne, weil ich ja auch selbst neben meiner Expertise, die ich heute habe, erlebt habe, dass mein Mann starb, als ich 30 Jahre alt war. Und unser Sohn damals 6 Monate alt war. Also wenn ich von Trauer spreche, spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich habe damals versucht, diese Phasen abzuhaken. Als sehr analytischer Mensch bin ich hingegangen, habe mir die Phasen angeschaut und gedacht, okay, ich muss jetzt hier Stufe 1 bis 5 durchlaufen und dann habe ich das Ganze irgendwie geschafft. Ich bin natürlich da ein Stück weit gescheitert in dem Erkennen, dass diese Phasen in der Art und Weise ja nicht wirklich so lebbar waren und sind. Und das geht ja auch mit dem einher, was ich eben gesagt habe, dass Trauer bleibt. Es bleibt ein Teil von uns selbst. Und sich wieder neu zu entdecken und Sicherheit zu finden, das funktioniert nicht über Phasen, sondern ich rede insofern von Phasen in einem ganz anderen Kontext, dass es so eine Phase ist, in der man erstmal wieder ein bisschen Halt finden muss. Eine zweite Phase, wo man aufarbeitet und auch wieder zu sich selbst findet. Und eine dritte Phase, wo so etwas wie Neuorientierung überhaupt möglich wird, weil das Thema Zukunft macht Trauernden erstmal furchtbar Angst. Und das sind die Phasen und die würde ich halt nicht in so Unterteilungen mit Emotionen von Verdrängung oder Wut titulieren, weil das kann einen immer wieder begleiten und auch einholen. Und das hakt man auch nicht ab.
Wie gehst du das denn an, wenn Menschen zu dir kommen, die trauern? Du hast jetzt gerade von diesem Prozess erzählt, vielleicht auch von den Gemeinsamkeiten, die es gibt. Wenn jemand ganz am Anfang steht, welche Tools hast du da? Das ist ja sicherlich auch sehr individuell.
Natürlich, also Trauer ist so individuell, wie wir es als Menschen sind und ich kann keine Schablone nehmen und die jetzt über irgendjemand drüber stülpen, so wie es halt zum Teil auch die Phasen ein bisschen suggerieren. Es geht immer wieder darum, die eigene Biografie anzuschauen und auch zu sehen, welchen Platz hat der Verstorbene im Leben ja des trauernden Menschen eingenommen und was muss und darf jetzt hier überhaupt bearbeitet werden. Und der Punkt ist der, ich könnte jetzt hier 10 Tools nennen, aber auch hier ist einfach Vorsicht geboten, weil jeder Mensch etwas anderes braucht. Und was trauernde Menschen wirklich brauchen, das ist das Gefühl, nicht allein zu sein und das Gefühl auch, dass sie einfach mal mit einem anderen Menschen schweigen können, dass einfach die Hand gehalten wird. Man kann nichts durch Worte gut machen. Man kann auch nichts durch irgendeine Übung gut machen oder durch eine tägliche Praxis, die einen jetzt in, 3x12 Stunden zurückbringt ins Leben. Das funktioniert einfach nicht, weil es kein Schema gibt, wie man da wirklich vorgehen kann. Und ich habe mal einen Text geschrieben, den finde ich an der Stelle immer wieder sehr schön. Der sagt einfach, du musst mich nicht verstehen, weil ich verstehe mich gerade selbst nicht. Mir reicht es, wenn du mir deine Hand reichst und ich ein Stückchen bei dir sein kann. Und wenn ich spüre, dass ich neben dir schweigen kann. Und wenn ich einfach weinen kann und du auch noch da bist. Und das sind die Dinge, die Trauernde wirklich als Unterstützung auch empfinden, jetzt auch für außenstehende Menschen und nicht als Profi. Mhm.
Du hast ja gerade auch das Umfeld angesprochen. Was würdest du sagen, ist etwas, das die trauernde Person von sich aus kommunizieren sollte? Und wo, muss man ganz klar sagen, kann das Umfeld diesen Job, diese mentale Leistung auch abnehmen?
Trauer ist wirklich ein Seinszustand. Und mit diesem Seinszustand und diesem Erlebnis, das ist ein ganz tiefes Trauma, was uns Menschen in dem Moment widerfährt und hat eine große Auswirkung auf das Gehirn, auf die rechte und linke Gehirnhälfte. Auch das Sprachzentrum ist blockiert. Das heißt, trauernde Menschen finden oft keine Worte, die können gar nicht sprechen, die können auch nicht ihren Schmerz direkt ausdrücken. Das heißt, ein Trauernder wird nicht proaktiv irgendwo anrufen und sagen, du, ich brauche das jetzt. Das können diese Menschen gar nicht, weil sie das selber für sich gar nicht ausdrücken können. Und ich weiß nur, jeder, der mit einem trauernden Menschen zu tun hat, darf sich bewusst machen, ich kann nicht wirklich irgendwas Großartiges machen, um diesen Zustand irgendwie wegzuzaubern. Ich kann aber einfach da sein oder vielleicht einfach mal ein Essen kochen und das vor die Tür stellen oder mal klingeln und nur die Hand halten und denjenigen vielleicht einfach in den Arm nehmen. Und das sind so Sachen, solche Berührungen und so eine Präsenz zu zeigen, die wirklich helfen können.
Aus deiner eigenen Erfahrung, was würdest du sagen, hat dir ein warmes Gefühl gegeben? Was hat dir geholfen?
Naja, ich bin selbst, das muss ich dazu sagen, studierte Theologin. Für mich hat der Glaube immer schon eine große Rolle gespielt. Und Trauer ist ein transformativer Prozess. Wir werden niemals diejenigen, die wir waren, zu dem Zeitpunkt, als der geliebte Mensch noch gelebt hat. Aber man entscheidet sich. Man entscheidet sich für das Leben und sagt, es ist so, ich lerne das jetzt immer mehr anzunehmen und ich suche gerade noch den neuen Sinn für mein Leben und meine Aufgabe. Oder man verteufelt das Leben und sagt, das Leben ist unfair, das macht einfach keinen Sinn. Ich habe mich für den ersten Teil entschieden und das ist auch heute meine Arbeit, Menschen genau darin zu unterstützen, wieder Hoffnung zu finden. Auch, dass das Leben halt irgendwann wieder einen Sinn machen kann und auch Freude macht.
So simpel, wie das jetzt vielleicht gerade klingt, ich nehme für mich heute wirklich mit, dass Trauer ein Prozess ist, der sich verändert. Und was uns sicher hilft, ist, sanft mit sich zu sein und auch geduldig und auch zu akzeptieren, dass das Leben auch schön sein kann. Das Team für diese Folge: Ivy Norti, Christiane Neumann, Friederike Seeger, Jana Niehof, Anton Stanislawski und ich, Charlene Rogal. Ich hoffe, ihr konntet heute was für euch mitnehmen. Seid gut zu euch.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.